Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir sind nach wie vor mit dem Propheten Hesekiel unterwegs, hören mit ihm Gottes manchmal unbequeme Worte, die er an das Volk Israel weitergeben soll, erleben mit ihm, wie ungern diese Botschaften Gottes angenommen werden und wie Hesekiel darauf reagieren soll. Bei jeder Botschaft spüren wir die Liebe Gottes, mit der er um sein Volk ringt. Gott möchte es mit allen Mitteln wieder zurückgewinnen, denn er sehnt sich danach, dass die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk wieder in Ordnung kommt und heil wird. Nachdem Gott sich bisher vor allem mit den Bewohnern der Stadt Jerusalem auseinandergesetzt hat, wendet er sich jetzt in Kapitel 6 des Hesekiel-Buches dem ganzen Volk zu. Was Gott seinem Volk zu sagen hat, darum geht es gleich in dieser Sendung. Das alttestamentliche Buch Hesekiel ist sehr klar gegliedert. Bisher hatten wir es vor allem mit Prophetien zu tun, die die Stadt Jerusalem betreffen. Nun, ab Kapitel 6, richtet der Prophet seine Aufmerksamkeit auf das ganze Land Israel und auf Gottes Gericht, das über die ganze Nation kommen wird. Hesekiel gehörte zu der zweiten Gruppe von Menschen, die vom babylonischen König Nebukadnezar gefangen genommen und nach Babylon verschleppt wurde. Sie waren Sklaven der Babylonier und mussten in der Landwirtschaft in der Gegend des Flusses Kebar arbeiten. Eigentlich war dieser Fluss ein großer Bewässerungskanal, der vom Fluss Euphrat abzweigte. Die meisten Menschen aus Juda hielten sich aber nach wie vor in ihrer Heimat auf, und Jerusalem war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zerstört worden. Die falschen Propheten fuhren fort, den Menschen zu versichern, dass alles in Ordnung sei und dass die Gefangenen schon bald zurückkehren würden. Der Prophet Jeremia kündigte allerdings etwas anderes an, nämlich, dass die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde. Doch auf ihn wollte keiner hören. Die Menschen folgten lieber den falschen Propheten, denn ihre Botschaft hörte sich besser und angenehmer an. Immer wieder habe ich im Laufe meines Dienstes als Pastor diese Einstellung bei Menschen beobachten können. Als ich einmal eine Predigtreihe über die Gerichtsbotschaften in den prophetischen Büchern hielt, ist ein sehr bekannter und einflussreicher Mann aus meiner Gemeinde ausgetreten. Er begründete das damit, dass er zur Kirche gehen wolle, um auferbaut zu werden. Doch das geschah seiner Ansicht nach nicht durch meine Predigten. Doch im Grunde genommen wollte er nicht auf das Wort Gottes hören. Ich bekam später mit, dass er zum Beispiel in Bezug auf seine geschäftlichen Tätigkeiten nicht Ermutigung, sondern Ermahnung gebraucht hätte. Das heißt, meine Predigten, die ihm sauer aufgestoßen sind, wären eigentlich gut für ihn gewesen, denn sie legten den Finger in genau seine Wunde. Eine Frau, die ebenfalls aus der Gemeinde austrat, meinte später, ihre Predigten haben bei mir oft unangenehme Gefühle geweckt. In der Gemeinde, in der ich jetzt bin, geht es mir dagegen richtig gut. Dabei wurde dort meines Erachtens vor allem gelehrt, wie man neue Freunde gewinnt und andere Menschen durch positives Denken manipuliert. Nach dem Motto, sorge für ein gutes Gefühl in dir und dann wird sich die Situation auch zum Guten wenden. Doch das ist nicht die Botschaft der Bibel. Die Kapitel 6 und 7 im Buch von Hesekiel enthalten zwei unangenehme Gerichtsbotschaften von Gott an sein Volk. Hesekiel spricht jetzt zur ganzen Nation Israel, und seine Botschaft ist, dass die Götzendiener sterben werden und dass das Land verwüstet werden wird. Beginnen wir mit Kapitel 6, Vers 1. Hesekiel berichtet, und des Herrn Wort geschah zu mir. Dieser Vers eröffnet die erste Gerichtsbotschaft Gottes an sein Volk. Genauso wird auch die zweite Gerichtsbotschaft am Anfang von Kapitel 7 eingeleitet. Dort heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, so spricht Gott der Herr, zum Lande Israels. Die Menschen nehmen nicht an, was Hesekiel ihnen mitteilt. Doch Hesekiel sagt zu ihnen, es geht nicht darum, was ich denke oder hoffe oder was ich gern hätte, dass es passiert, sondern ich verkündige euch das, was Gott euch sagt. Interessant ist, dass beide Botschaften damit begründet werden, dass die Menschen erfahren sollen, dass Gott der Herr ist. Gott lässt also dieses Gericht über sie kommen, damit sie erkennen, dass er der Herr, der Heilige ist. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Gott die Menschen bestraft. Diese Welt soll wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Oft wird zu sehr betont, dass Gott die Liebe sei. Natürlich ist das wahr, doch es ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, Gott ist heilig und er wird Sünde bestrafen. Wenn wir uns im Ungehorsam von ihm abwenden, wenn wir ihn ablehnen und seine Erlösung nicht annehmen wollen, gibt es nur eine Alternative, Gottes Gerichtsurteil. Die Menschen heute versuchen, sich herauszureden und frei zu sprechen. Sie akzeptieren nicht, dass sie Sünder sind. Stattdessen versuchen sie, Gott abzuschreiben. Ja, sie wollen ihn aus seinem Universum, das er geschaffen hat, verbannen, indem sie behaupten, dass er gar nicht existiert. So ist es auch schon zur Zeit Hesekiels gewesen. Dabei zogen die Menschen nicht in Erwägung, dass sie Gott gegenüber falsch handelten und dass Hesekiel ihnen deshalb Gottes Gericht ankündigte. Sie kehrten Gott den Rücken zu und verleugneten ihn, obwohl ihnen als Volk Gottes ein großes Vorrecht zuteil geworden war, was allerdings auch gewisse Pflichten mit einschloss. Und so soll Hesekiel den Menschen nun verkündigen, dass er ihnen diese Gerichtsankündigung mitteilt, damit sie erkennen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und sein Gericht kann sehr schlimm sein, wie uns sogar im Neuen Testament mitgeteilt wird. So schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, »Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen.« Weil Hesekiel am Anfang seines Dienstes mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert wurde, widmete er, ganz ähnlich wie Paulus, sein Leben dem Dienst, Menschen zu gewinnen. Dazu wird er von Gott in Kapitel 6 auch ausdrücklich aufgefordert. In den Versen 2 und 3 lesen wir, »Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage gegen sie und sprich, ihr Berge Israels, höret das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott der Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern. Siehe, ich will das Schwert über euch bringen und eure Opferhöhen zerstören.« Dieses Urteil richtet sich gegen die ganze Nation. Der Begriff Berge wird in der Heiligen Schrift oftmals sinnbildlich gebraucht. Doch meine ich, dass es hier wörtlich die Berge des Landes meint, auf denen geopfert wurde, wie Gott hier auch deutlich macht, ich will eure Opferhöhen zerstören. In diesem Land befand sich unter fast jedem Baum ein heidnischer Altar, an dem die schlimmsten unmoralischen Dinge passierten. Das taten zwar auch die Heiden, aber dieses von Gott auserwählte Volk sollte sich eigentlich anders verhalten und nicht denselben Götzendienst vollziehen. Deshalb sagt Gott zu ihnen, das Gericht wird über euch kommen. Und in den Versen 4 und 5 macht er ihnen klar, was dies bedeutet. Dass eure Altäre verwüstet und eure Rauchopfer sollen zerbrochen werden. Und ich will eure Erschlagenen vor eure Götzen werfen. Ja, ich will die Leichname der Israeliten vor ihre Götzen hinwerfen und will eure Gebeine um eure Altäre her verstreuen. Immer, wenn man sich von Gott abwendet, wird es schlimmer. Das gilt für die Juden, die in der Weltgeschichte immer wieder verfolgt werden, das gilt aber auch für Länder wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die zwar Frieden in die Welt bringen wollten, aber vieles noch schlimmer gemacht haben. Gott lässt nicht mit sich spaßen, wenn er abgelehnt wird. Denn er ist kein alter, seniler Mann mit einem langen Bart, der auf einer Wolke sitzt und Krokodilstränen weint. Nein, er ist ein heiliger Gott. Erinnern wir uns an das erste Kapitel des Hesekiel-Buches. Da hatte Hesekiel in einer Vision die Herrlichkeit dieses heiligen Gottes gesehen. Da war die Rede gewesen von Rädern innerhalb von Rädern, die die Energie Gottes andeuteten – und die sich vorwärts bewegten, also seine Absichten und seinen Willen umsetzten. Hesekiel sah so etwas wie ein Feuer oder einen Sturm, die deutlich machten, dass Gott sein Gericht über diese Welt bringt, in der wir leben. Manchmal wirken solche Erkenntnisse wie eine bittere Pille für uns. Doch eine bittere Pille, die ein Arzt uns verschreibt, kann uns gesund machen. Denken wir daran, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Es ist nicht verkehrt, dass er so ist, sondern wir sind verkehrt, wenn wir das nicht begreifen und anerkennen. Der Anfang von Kapitel 6 im Hesekiel-Buch lässt Schlimmes befürchten, denn obwohl Gott androht, dass er Israel verurteilen wird, ist zu befürchten, dass die Menschen ihn nicht anerkennen werden. Vers 8 macht sogar schon deutlich, dass nur ein kleiner Teil des Volkes übrig bleiben wird. Gott spricht: Ich will aber einige von euch übrig lassen, die dem Schwert entgehen, unter den Völkern, wenn ich euch in die Länder zerstreut habe. Das Ermutigende hier ist, dass es im Rückblick einige wenige Menschen im Volk gab, die Gott treu geblieben sind. Zwar hat sich die Nation als Ganzes von Gott abgewandt, doch es blieb ein gläubiger Überrest. Dies gilt auch für die Kirche, die weltweite Gemeinde von heute. Die liberale Theologie hat viele Kirchen erfasst, doch es gibt Menschen, die sich davon nicht haben beeinflussen lassen. Gott kennt sie und sieht sie. Ich lese Vers 9. Diese eure Entronnenen werden dann an mich denken unter den Völkern, wohin sie gefangen weggeführt sind, wenn ich ihr abgöttisches Herz, das von mir gewichen ist, und ihre abgöttischen Augen, die nach ihren Götzen sahen, zerschlagen habe. Und es wird sie ekeln vor all dem Bösen, das sie mit all ihren Greueln begangen haben. Hier beantwortet Hesekiel die Frage, was die Aufgabe dieses Überrestes sein wird. Sie sollen dort, wo sie leben werden, ein Zeugnis für den lebendigen Gott sein. Und dann werden die Menschen, die einst zu Gottes Volk gehört haben, die sich von ihm abgewandt und geistlichen Ehebruch begangen haben, wieder an Gott denken, sich von ihrem falschen Leben abwenden und vielleicht zu Gott zurückkehren wollen. In der Offenbarung, Kapitel 17, wird vorausgesagt, dass auch die Kirche wegen geistlichen Ehebruchs zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist vielleicht das schlimmste Bild von der christlichen Gemeinde in der Bibel. Gottes Absicht ist jedoch, dass sie sich ekeln vor all dem Bösen, das sie mit all ihren Greueln begangen haben. So heißt es in unserem Bibeltext bei Hesekiel. Noch sehen wir das nicht in unserer heutigen Welt, diesen Ekel vor dem Bösen. Vermutlich wird das deshalb zu weiterem Gericht in dieser Welt führen. Doch die Menschen werden lieber die Zähne zusammenbeißen, als zu Gott umzukehren. Ich vermute, dass es nicht zu einer großen Erweckung kommen wird. Einige Menschen werden vielleicht Buße tun und sich Gott zuwenden, aber es werden immer nur wenige sein. Auch in der Zeit von Hesekiel gab es Menschen, die sich über sich selbst schämten. Sie taten Buße, denn sie waren noch verhältnismäßig nahe bei Gott. Sie empfanden Ekel vor dem Bösen, an dem sie selbst beteiligt waren. Das gilt auch für das Volk Gottes aller Zeiten. Wenn man sich nicht selbst verabscheut, wenn man dem Teufel dient, dann gehört man nicht zum Volk Gottes. Ich fahre fort mit Vers 10. Gott spricht: Und sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Nicht umsonst habe ich geredet, solches Unglück ihnen zu tun. Insgesamt viermal ist in diesem Kapitel der Satz enthalten: Und sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Auch damit wird eine Folge von Gottes Gericht beschrieben, die wir heute noch nicht erkennen können. Statt Gottes Handeln zu erkennen, in dem, was geschieht, leugnen Menschen noch immer, dass es ihn überhaupt gibt. Sie argumentieren damit, dass er ihnen doch gewiss helfen würde, wenn es ihn gäbe. Doch woher kommen solche Vorstellungen und Ideen? Aus der Bibel wissen wir, Gott verurteilt die Sünde. Doch das gefällt den Menschen nicht. Sie wollen keinen Gott, der ein Richter ist. Deshalb haben sich manche einen Gott nach ihren eigenen Vorstellungen zusammengebastelt. Mit der Realität hat das aber nichts zu tun. Gott ist und bleibt immer derselbe heilige Gott, wie er sich in der Bibel offenbart hat. Er wird nicht verschwinden, egal wie sehr sich das manche Menschen auch wünschen. Er wird immer das letzte Wort behalten, wie in Vers 13 auf erschreckende Weise deutlich wird. Gott droht im Hinblick auf die Götzendiener im Volk Israel an, dass ihr erfahren sollt, dass ich der Herr bin, wenn ihre Erschlagenen mitten unter ihren Götzen liegen, um ihre Altäre her, oben auf allen Hügeln und oben auf allen Bergen und unter allen grünen Bäumen und unter allen dichten Eichen, überall, wo sie all ihren Götzen lieblichen Opferduft darbrachten. Ich habe einmal gehört, dass manche Juden, die zum Beispiel im Dritten Reich auf schlimme Weise verfolgt wurden, tatsächlich angefangen haben, nach Gott zu fragen. Deswegen gibt es heute in Europa und besonders in Israel eine wachsende Menge an messianischen Juden, also Juden, die an Jesus Christus glauben. Ich bekam einmal einen Brief von einer Frau, deren Eltern in den Gaskammern der Nazis umgebracht wurden. Sie bezeugte, dass sie durch diese Tragödie in ihrer Familiengeschichte dazu veranlasst wurde, nach Gott zu fragen. Und schließlich hat sie Jesus Christus als ihren Erlöser kennengelernt. Auch wir müssen uns auf die Suche nach Gott begeben. Wir haben es bitter nötig, die ausgestreckte Hand des heiligen Gottes zu ergreifen. Wenn er nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont hat, sondern ihn hat sterben lassen und ihn für uns zur Sünde gemacht hat, warum sollten Sünder denken, dass sie Gott und seinem Urteil entkommen könnten? Hier in unserem Bibeltext begründet Gott sein Urteil mit den Altären auf allen Hügeln und Bergen. Diese Götzenaltäre zeugen von der Abtrünnigkeit des Volkes Israel. Und wenn Sie mich fragen, ich habe den Eindruck, dass Gottes Urteil immer noch auf diesem Land liegt. Denn es ist nicht mehr wie früher das Land, in dem Milch und Honig fließt. Vers 14. Ich will meine Hand gegen sie ausstrecken und das Land wüst und öde machen, von der Wüste an bis nach Ribla, überall, wo sie wohnen. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Liebe Hörer, dass Gottes Urteil immer noch über dem Land liegt, davon können wir uns jetzt noch überzeugen. Ich kenne zwar nicht das Gebiet von der Wüste an bis nach Ribla, doch die Gegend zwischen Jerusalem und Jericho habe ich mit eigenen Augen gesehen. Dort will garantiert niemand ein Stück Land kaufen, um dort zu wohnen. Ich vermute, wenn Sicherheitsgründe nicht dagegen sprechen würden, hätten die Israelis dieses Land schon längst an die Araber zurückgegeben. Gottes Gerichtsurteil ist ein hartes Urteil, aber ein weiteres Mal wird der Grund genannt, warum Gott so handelt. Sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Mit dieser eindeutigen und, wie ich finde, positiven Absichtserklärung endet das 6. Kapitel im Buch Hesekiel. Sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Diese Worte kommen in Kapitel 6 des Hesekiel-Buches viermal vor. Diese Worte können sowohl als Gerichtsurteil, aber auch als Ermutigung verstanden werden. Denn Gottes Gericht kommt über sein Volk, um es zu einer geistlichen Umkehr zu bewegen. Auf ganz ähnliche Weise mögen manche es als eine Drohung empfinden, wenn sie am Ende des Matthäusevangeliums die Worte Jesu lesen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Doch damit verbunden ist die Zusage an seine Jünger: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und damit noch nicht genug. Jesu Wunsch ist es, dass auch diejenigen, die das Evangelium noch nicht gehört haben, gerettet werden und zu Jüngern werden. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse an dieser Sendung und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.